1972 führte al-Gaddafi in Libyen Teile des islamischen Strafrechts wieder ein. Auf Diebstahl stand nun wieder die Amputation der Hand. Damit war Libyen das erste von 7 weiteren Ländern, die islamisches Strafrecht in Teilen wieder einführten. Dazu gehören zum Beispiel noch Pakistan und Iran. Warte. Wieder einführen? Was war denn da vorher? Alle Länder, über die wir heute sprechen werden, standen mehr oder weniger unter westlicher Kontrolle. Waren Kolonien, Mandate oder Protektorate? Das hatte Auswirkungen in alle Bereiche des Lebens und vor allem auch auf das Recht. Kolonialherren brachten ihre behördlichen Strukturen, ihre Gerichtsapparate, Berufsgruppen, Gesetzesbücher und Rechtsverständnis mit. Bis heute sehen wir in vielen ehemaligen Kolonien noch Gesetze, die noch aus der Kolonialzeit stammen. Ein Beispiel dafür wäre Artikel 237 aus dem ägyptischen Strafgesetzbuch. Und da möchte ich aus dieser Stelle einen Abschnitt aus dem Buch von Irene Schneider, Der Islam und die Frauen, vorlesen. Im französischen Strafgesetzbuch, ja, wir reden jetzt über das französische Strafgesetzbuch, Artikel 324, fand sich bis 1975 ein Artikel, der einem Ehemann, der seine Frau in flagranti mit einem anderen Mann vorfindet und tötet, Strafmilderung zusicherte. Da viele muslimische Länder nach der Abschaffung des islamischen Strafrechts das französische Strafgesetzbuch übernahmen, gelangte der Artikel in manche Strafgesetzbücher dieser Länder, wie beispielsweise in das ägyptische Strafgesetzbuch, der besagte Artikel 237. Dabei muss der Ehemann seine Frau nicht beim Geschlechtsverkehr mit dem Dritten überraschen. Es reicht, sie in einer Situation anzutreffen, die keine Zweifel daran lässt, dass der Ehebruch gerade begangen wurde oder unmittelbar bevorstand. Außerdem muss er die untreue Frau oder ihren Liebhaber oder beide auf der Stelle getötet haben. So, dann überspringe ich jetzt hier mal einen Teil. Weiter unten heißt es dann, der mögliche Strafrahmen beträgt dann zwischen 24 Stunden und 3 Jahren Gefängnis. Artikel 18 des ägyptischen Strafgesetzbuches. Der Tötungsversuch bleibt, wie bei allen Vergehen, bei denen die Strafbarkeit nicht ausdrücklich vorgesehen ist, straflos. Das nur als kleiner Eindruck, welche Auswirkungen Kolonialherrschaft hatte an dieser Stelle. Ich möchte mich jetzt nicht weiter in Details verrennen. Wichtig für euch ist, auch nochmal abzurufen, was ihr aus den vorherigen Folgen bereits wisst. Es gab keine Paragraphen, ursprünglich im traditionellen islamischen Recht. Es gab unterschiedliche Rechtsschulen und, wie zum Beispiel im Falle des Osmanischen Reiches oder auch der Mamluken, ein Recht, was der Herrscher erlassen hat, also der Kanun, und Recht, was von Juristen aus Koran und Sunna des Propheten Mohammed abgeleitet wurde. Tatsächlich muss man noch ergänzen, ist islamisches Recht stark von altem jüdischen und römischen Recht beeinflusst, aber ich will es jetzt hier nicht so kompliziert machen. Und dann hatten Christen und Juden in einigen Bereichen auch nochmal eigene Gesetze, die angewandt wurden, also als Beispiel zum Beispiel das Scheidungsrecht, das Musliminnen gehabt hätten, hätten Christinnen nicht gehabt, weil die Kirche Scheidung lange Zeit generell gar nicht vorsah. Man muss sich das also so vorstellen, dass Rechtsgelehrte Werke verfasst haben, die mehrere Bände umfasst haben. Darin wurde dann nacheinander alle Rechtsbereiche abgehandelt, die sie aus Koran und Sunna eben entnommen hatten. Die Form und Argumentation wird dabei innerhalb einer Rechtsschule beibehalten. Diese Werke sind dann in Bücher und Kapitel unterteilt und ein Qadi, das heißt ein Richter im Bereich des islamischen Rechts, hat dann entsprechend das aufgeschlagen, was er gebraucht hat. Also zum Beispiel das Buch zur Ehe und dann kann man da nachlesen, wann eine Ehe als gültig galt, was die Voraussetzungen waren und so weiter. Daneben gab es am Beispiel des Osmanischen Reiches noch andere Gerichte wie die Masalim und die Shurta. Die hatten auch jeweils unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche, also die Masalim zum Beispiel Administrativrecht. Dort konnte man zum Beispiel bei Machtmissbrauch gegen Beamte vorgehen. Masalim auf Arabisch heißt auch Ungerechtigkeiten. Naja, ich lasse das jetzt mal hier dabei, sonst wird das hier noch eine Vorlesung zu dem Thema. Ich denke, der wichtige Punkt ist rumgekommen. Recht hat ganz anders funktioniert, bevor die Kolonialherren kamen. Andere Bücher, andere Bereiche, Zuständigkeiten und Ämter. Wenn wir jetzt also von einer Wiedereinführung von islamischem Strafrecht sprechen, dann müssen wir uns automatisch fragen, was, wie? Wurden alle Gerichte, studierten Anwälte, Richter entlassen, neu ausgebildet? Wie hat das funktioniert? Warum sollte man das überhaupt gemacht haben? Und da fangen wir doch einfach mal von hinten an. Grundsätzlich kann man hoffen, dass wenigstens einer der Gründe ein tatsächliches, aufrichtiges Bestreben ist, nach den Regeln Gottes zu leben, so wie man sie eben versteht. Wenn wir gleichzeitig aber sehen, dass viele dieser Länder, deren Herrscher auch durch Sachen wie Korruption, Drogenhandel oder Alkoholkonsum auffallen, bleibt das wohl bei der schlichten Hoffnung. Nun passiert nichts in einem luftleeren Raum. Die Wiedereinführung von islamischem Strafrecht geht meist einher mit einer bewussten Abwendung von, in Anführungszeichen, dem Westen. Ist ein klares anti-westliches Statement. Diese Abwendung kann man auch wieder nur verstehen, wenn man weiß, wie schlimm westliche Einflussnahme und Herrschaft in mehrheitlich muslimischen Ländern war, aber auch nicht nur da war und ist. Und dann gibt es zwei wichtige Vorteile für die jeweiligen Herrscher. Sie können ihre Herrschaft nun islamisch legitimieren und gleichzeitig Kritik daran oder an Gesetzen als Gotteslästerung sanktionieren. Das ist Macht. Diese Macht sehen wir auch daran, wie sich die tatsächliche Wiedereinführung gestaltet. Und damit kommen wir zurück zu der Frage, wie hat die Wiedereinführung eigentlich funktioniert? Jetzt erlässt der Staat die Gesetze, nicht mehr die Juristen. Wir hatten ja gesagt, dass Rechtsgelehrte früher rechtliche Regelungen abgeleitet haben. Der Herrscher hat auch Gesetze erlassen, aber eben in den Bereichen, die nicht vom islamischen Recht abgedeckt waren. Jetzt legt der Staat klare Paragraphen fest, hat damit die Macht zu sagen, was Gottes Wille ist und was nicht. Wählt aus den Rechtsschulen eine aus oder, wie wir sehen, findet andere Regelungen, die dann als gottgewollt verkauft werden. An dieser Stelle dann nochmal das Zitat von Rudolf Peters, weil es einfach so perfekt die Sache umschreibt. Das Ergebnis dieser Wiedereinführung ist, dass etwas Neues erschaffen wurde, eine Variante des Strafrechts, bestehend aus islamischen Regeln in einem westlichen Gewand, in einem westlichen Konzept von Verfahrensrecht, westlichen Formen von Gerichten und westlichen Institutionen wie der Staatsanwaltschaft. Im Falle Libyens heißt das konkret, dass die bereits existierenden Gerichte, ebenso wie die Juristen, die westlich beeinflusste Rechtswissenschaften studiert hatten, beibehalten wurden. Im Sudan beispielsweise wurden die Definitionen darüber, was überhaupt eine Straftat ist, verändert. Ihr erinnert euch, für Diebstahl tatsächlich die Hand amputiert zu bekommen, war traditionell fast unmöglich, weil die Definition sehr eng war und auch die Voraussetzungen sehr eng definiert wurden. Vielleicht ein paar Beispiele für solche Erweiterungen. Zum Beispiel war der Besitz des gestohlenen Objektes jetzt Beweis für Diebstahl. Oder Schwangerschaft Beweis für illegitimen Verkehr. Das führt jetzt dazu, dass viele Strafen viel häufiger vollstreckt werden als in der Vergangenheit und sie führen auch zu mehr Ungerechtigkeit, denn zum Beispiel Schwangerschaft als Beweis für Ehebruch trifft wieder mal nur Frauen. Männer können sich eher rauslavieren. Im Sudan wurden von 1983 bis 1985 zwischen 96 und 120 Amputationen durchgeführt. Genaue Aufzeichnungen gibt es leider nicht. Wir sehen hier also eine deutliche Veränderung und ich hoffe, es wird deutlich, dass es eben keine Wiedereinführung in dem Sinne ist, keine Rückbesinnung darstellt, sondern Neuerfindung. Damit setze ich für heute einen Punkt. Danke dir, dass du bis hier dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dir wieder was Neues mitgeben. Ich freue mich über dein Feedback und hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge. So Gott will.